Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Willkommen zum täglichen Sportpodcast am 26.09.2020. Endlich wieder nach einigen Klausuren in der Uni und Stress. Deswegen gibt es jetzt hier erstmal wieder einen Podcast am Samstag. Ab jetzt soll es wieder täglich laufen. Wir blicken zurück auf die letzten Tage, auf das Geschehen auf dem Transfermarkt, unter anderem dem Wechsel von Luis Suarez zu Atletico Madrid. Ablösefrei ist der 33-jährige Uruguayer zu Atletico Madrid gewechselt und wird da das Duo gemeinsam mit Diego Costa bilden. Auch Messi hat sich dazu geäußert und hat gesagt, er hat es nicht verdient, so verabschiedet zu werden bzw. rausgeworfen zu werden. Aber bei dem Club weiß man gar nichts mehr. Das war Messis Statement zu dieser Geschichte. Natürlich kein positives nach den Vorfällen auf in Barcelona in den vergangenen Monaten bzw. vergangenen Wochen nach dem Aus gegen Bayern München in der Champions League. Und deswegen ist auf dem Transfermarkt auch bei Barcelona viel los, denn sie wollen jetzt Sergiño Dest kaufen. Haben ja eine Ablöse jetzt generiert. Memphis Depay wollen sie ebenfalls noch, haben sie ziemlich weit oben auf der Liste. Allerdings herrscht da ein bisschen Ruhe. Der Grund dafür ist einfach, dass man sich jetzt erstmal auf den Rechtsverteidiger konzentrieren möchte, nachdem man Semedo in Richtung Wolverhampton für 30 Millionen abgegeben hat. Und da ist Sergiño Dest ganz oben auf der Liste, der aber Bayern ganz oben auf der Liste ist. Nichtsdestotrotz sieht es aktuell eher nach einem Wechsel in Richtung Barcelona aus. Beide Teams bieten aktuell, also Bayern und Barcelona, bei Ajax Amsterdam für den jungen Rechtsverteidiger. Nichtsdestotrotz sind seine Tendenzen wohl eher in Richtung Barcelona. Bayer Leverkusen hat dafür den Rechtsverteidiger von Atletico Madrid, Arias, per Laie nach Leverkusen geholt und hat sich eine Kaufoption ebenfalls gesichert. Einen großen Skandal gab es auch beim Mainz 05. Schorlei wurde suspendiert, daraufhin hat die Mannschaft gestreikt, ist nicht zum Training erschienen. Die Entscheidung ist vom Trainer Achim Bayerlotzer ausgegangen und jetzt sieht es so aus, als ob Achim Bayerlotzer ein bisschen dieses Team verloren hat. Nach Medienberichten zufolge aus dem Ausland, muss man dazu sagen, kommt die Quelle nicht aus Deutschland, sprich die Quelle ist nicht direkt dran. Sie berichtet, die Mannschaft ist jetzt gegen Achim Bayerlotzer, sie hat keinen großen, sie hat noch Respekt vor ihm, allerdings hört sie nicht mehr auf ihn. Der Grund dafür ist einfach, dass man diese Entscheidung nicht respektiert, weil Scholler ein sehr verdienter Spieler in Mainz ist, sehr hoch angesehen. Der Stürmer will sich nach dem Rauswurf bzw. nach der Suspendierung wehren. Und möchte jetzt wohl vor Gericht gehen. Der Wechsel von Mandy zu Chelsea ist ebenfalls fix. Auch Havertz hatte einen soliden Einstand bei Chelsea im Ligapokal, im EFL Cup. Besiegte Chelsea Barnsley mit 6-0 und der junge Jungspund aus Deutschland erzielt dabei 3 Tore. Er hatte eine andere Rolle als sonst, war im Mittelfeld aktiv, beziehungsweise im offensiven Mittelfeld als Halbstürmer hinter Tammy Abraham. Timo Werner wurde ebenfalls geschont. Abraham hat er direkt getroffen im ersten Spiel. Hier hat man direkt gesehen, was den Unterschied macht zwischen ein Spiel gegen Liverpool und ein Spiel gegen Barnsley. Das ist einfach der Ballbesitz. Mit mehr Ballbesitz kann Havertz mehr anfangen, hat mehr Ideen, hat mehr Pässe, hat mehr kreativen Freiraum, hat mehr allgemeinen Freiraum. Das merkt man ihm natürlich direkt an, er macht das Spiel besser, er macht das Spiel schneller. Und deswegen hat Havertz sich in diesem Spiel einen Gefallen getan, sich den Chelsea-Fans zu präsentieren und das in der richtigen Art und Weise. Ebenfalls könnte noch Julian Brandt gehen, ob er das mehr oder weniger ausgeschlossen wurde. Leverkusen hat ein Angebot für ihn hinterlegt, Favre hat gesagt, aktuell gibt es noch kein Problem mit ihm, dass er sich beschwert, dass er auf der Bank sitzt. Jovic wird nicht zur SGE zurückkehren, auf die SGE kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Die Wolverhampton Wanderers verpflichten Semedo, Flick dementiert Gerücht um Götz Rückkehr zum FC Bayern. Aktuell kein Thema, sagt er zu, da ist natürlich aktuell hoch zu rechnen. Die beiden telefonieren sehr viel, stehen im stetigen Austausch seit der WM 2014, wo Hansi Flick ja Co-Trainer von Joachim Löw war. Seitdem sind beide in Kontakt. Zuvor hat die Sport berichtet, dass Hansi Flick Götze gerne bei Bayern haben möchte. Der 28-Jährige ist ja ablösefrei. Deswegen bleibt jetzt abzuwarten. was sich da tun wird. Mario Mandzukic ist nach Vertragsauflösung kurz vor einem Wechsel zur Lokomotive Moskau. Die Morata-Rückkehr zu Juventus ist dafür perfekt. Er wird von Atletico Madrid bzw. ist von Atletico Madrid zu Juventus Turin gewechselt. Dort hat er bereits 2014 gespielt. Hat gesagt, ist einer seiner Traumvereine. Pirlo hat ja gemeinsam mit Morata bei Juventus Turin als Spieler schon gespielt und hat ihn als großes Ziel ausgegeben, als Priorität für den Stürmerposten, nachdem Higuain zu Inter Miami gegangen ist, wollte Pirlo unbedingt einen neuen Stürmer und weil er sich wohl gut mit Morata verstanden hat und sein Talent gesehen hat, hat er ihn dann verpflichten lassen für 45 Millionen in etwa. Bale ist natürlich jetzt auch zu Tottenham zurückgekehrt, da hat der Berater noch ein bisschen hergeschossen, hat gesagt, Real Madrid sollte den Boden küssen, auf dem er gegangen ist. Zlatan Ibrahimovic wurde positiv auf Coronavirus getestet, hat sich dazu geäußert, mit Corona hat sich den falschen Gegner ausgesucht. Ein typischer Zlatan. PSG soll an Sami Khedira interessiert sein. Sein Vertrag wird ja wohl bei Juventus Turin aufgelöst werden. Das war es erstmal mit den Transfer-News der letzten Tage. Jetzt kommen wir auf Fußball der letzten Tage zu sprechen. Ich denke, der EFL Cup ist ein bisschen weit weg. Da sprechen wir nur kurz über die Partien von Donnerstag. Hab keine große Überraschung. Arsenal hat es gegen Leicester unter anderem durchgesetzt. Manchester United hat sich durchgesetzt, auch wenn es knapp war, beziehungsweise nicht knapp, aber man hat sich schwer getan, gegen einen Viertligisten mit 2-0 am Ende durchzusetzen. Aston Villa konnte Bristol City am Donnerstag besiegen. Liverpool besiegte Lincoln mit 7-2. Shaqiri machte in 9. Minute per Freistoß auch knapp 25 Meter 1-0. Minamino legte in der 18. Minute nach. Jones, Jungspund, dann Doppelpack. Minamino dann mit dem 5-0 in der 46. Minute. Irun, 60. 5-1. Krujic in der 65. Minute zum 6-1. Monzma in der 66. zum 6-2 und Origi dann nochmal zum Schluss. Manchester City konnte Bournemouth besiegen, man ging früh in Führung durch Delap. Surridge machte das 1-1 und Foden dann in der 75. Minute. Zum 2-1. Anhand der Spieler, die gespielt haben, kann man ja schon recht gut erkennen, wie hoch der Pokal bzw. groß der Pokal in England angesehen ist im Vergleich zum FA Cup, wo die Teams von Anfang an also mit großer Kapelle spielen mit. Wenn man sich jetzt mal kurz die Aufstellung von Manchester City anguckt, Steffen im Tor, letzte Saison bei Fortuna gespielt, sich dann verletzt. Nichtsdestotrotz eine überragende Saison eigentlich bei Fortuna gehabt. Bernab Garcia, Haywood Bellis und Walker in der Verteidigung, sprich drei Spieler, die man sonst niedersehen wird. Rodri im Mittelfeld, letzte Saison gekommen, auch nicht viel Minuten gesehen. Doyle noch im Mittelfeld und dann hat man eine schöne Kette hervorgehabt. Torres Foden auf dem Flügel, beziehungsweise Foden in der Mitte, Mahrez auf dem Flügel und Delap im Sturm. Das Ähnliche gilt auch für Bournemouth, die diesen Cup auch nicht wirklich ernst genommen haben. In England ist der Pokal einfach nicht hoch angesehen. Bis zum Viertelfinale, Halbfinale spielt man da nicht mit dem richtigen Team. Zudem sind die Unterschiede zwischen einem Zweitligisten und einem Viertligisten in England nochmal viel höher anzusehen, aufgrund der TV-Gelder, die da viel höher sind, aufgrund, dass es Investoren gibt, die es in Deutschland nicht gibt, sind da die Unterschiede zwischen dem zweiten, viert- oder zweiten, Fünftliga-Verein noch deutlich höher als in der Bundesliga. Bayern konnte sich auch das Quadrup sichern. Nach der Champions League, Bundesliga und DFB-Pokal besiegte man Sevilla mit 2-1 in der Verlängerung des UEFA Supercups in Ungarn. Ocampos bringte Sevilla in der 13. Minute nach einem Foul von David Alaba im Strafraum in Führung, eine sehr strittige Szene, hätte man nicht geben müssen, der Elber. Goretzka dann in der 34. Minute zum 1-1, schöne Flanke. Lewandowski legt mit Köpfen ab auf Goretzka, der schiebt ihn aus knapp 10 Meter unten links ein. Danach machte Lewandowski noch ein Tor, aberkannt abseits. Danach machte Bayern noch ein Tor, auch aberkannt wegen angebliches Foulspiel von Lewandowski zuvor, auch eine sehr strittige Szene. Javi Martinez, was eine Geschichte, macht er in der 4. Minute, 5 Minuten nach seiner Einwechslung, das 2-1. Javi Martinez war ja kurz davor, zu Atletico Bilbao zu gehen. Man hat damit gerechnet, dass der 32-jährige Spanier gar nicht mehr mitreicht im Supercup. Er hatte aber 2013 auch das 1-1 im Supercup gegen Chelsea gemacht. Und jetzt hier auch wieder den Siegtreffer nach Flanke bzw. nach Ecke von David Alaba. Was für eine Geschichte immer wieder, so schreibt nur der Fußball in seinem letzten Spiel. Obwohl die jetzt mittlerweile zu scheitern droht, Grund dafür sind einfach die unterschiedlichen Forderungen. Bayern hat gesagt, man legt ihnen keinen Stein im Weg, Atletico Bilbao. Bilbao könnte sich die Transfersumme auch leisten, 10 Millionen fordert Bayern. Allerdings verdient Javi Martinez auch 10 Millionen. Ja, macht er wohl keine Abstriche für seinen alten Club. Und deswegen ist man sich jetzt mittlerweile unsicher, ob man ihn holen möchte. Auch Hertha BSC zeigte Interesse an Javi Martinez, aber auch da war angeblich das Gehalt zu hoch, deswegen hat man sich nicht die Dienste vom defensiven Mittelfeldspieler gesichert. Was bleibt zu dem Spiel zu sagen? Alphonso Davies wurde wieder auf die Bank verdrückt von Lucas Hernandez, der wohl sein bestes Spiel im Bayern-Trikot machte. Viele Pässe angebracht, die meisten Zweikämpfe in diesem Spiel gewonnen, vor allem Bayern-Spieler. Sané, boah, ging so. Und dann als Javi Martinez, wenn man sich Manane Neuer machte in der 87. Minute auch noch den Save zum Sieg, beziehungsweise am Ende zur Verlängerung und dann zum Sieg, da ging der gute alte, ich meine, es war Suso frei auf ihn zu, verschoss dann. Müller wurde am Ende Man of the Match. Bayern hat sich schwer getan. Sevilla war wohl, wie Javi Martinez so sagt, der beste Gegner der letzten Monate. Lopetegui hat sie sehr gut als Trainer eingestellt. Haben nicht umsonst die Europa League gewonnen. Sie sind immer auch in der spanischen Liga ein ekliger Gegner aufgrund deren Spielweise. Aber auch aufgrund ihren Teamgeist. Jeder kämpft für jeden, ähnlich wie bei Bayern. Nur ist das halt eine andere Qualität, die sich am Ende durchgesetzt hat, die in München noch deutlich höher ist als in Sevilla. Und deswegen hat Bayern am Ende diese Partie gewonnen. Kommen wir auf die Freitagspartien zu sprechen. Und dann sprechen wir direkt über Eintracht Frankfurt gegen Hertha BSC. Frankfurt konnte die Partie 3 zu 1 gewinnen. Silva in der 30. Minute per Elfer zum 1-0. Dost in der 37. zum 2-0. Rode in der 71. zum 3-0. Sebastian Rode mit dem ersten Tor seit der Rückkehr. Hinteregger dann zum 3 zu 1 in der 78. Spielminute. Er hat zuvor noch gegen blöden Spruch in Richtung Selke gesagt. Er hat gesagt, gegen so einen Spieler verteidigt er gerne, weil er einfach weiß, dass er deutlich besser ist als Selke. Sprich, da gab es eine kleine Ansage zuvor. Am Ende hat er ein Eigentor erzielt. Nichtsdestotrotz ein 3-1-Sieg für Eintracht Frankfurt. Wenn man diesen Kader anschaut und dann weiß, dass dieses Team keine Dreifachbelastung hat, kann da schon was gehen in Richtung Europa League und vielleicht höher. Heute sind dann in Deutschland einige gute Teams im Einsatz, unter anderem Dortmund, Gladbach, Leverkusen, Leverkusen gegen Leipzig, wohl einer der spannendsten Partien. Nichtsdestotrotz ist das Topspiel Schalke gegen Bremen. Auf Schalke gab es wohl einen positiven Corona-Befund. Ob es ein Spieler war, sehr wahrscheinlich schon. Welcher, weiß man noch nicht. Um 18:30 dann dieses Spiel. Für Kofeld noch kein Endspiel. Für David Wagner, wie man den Medien vernehmen darf, auch noch nicht. Nichtsdestotrotz schon ein kleines Endspiel für beide, denn sollte dieses Spiel auch in die Hose gehen und dann vielleicht der dritte Spieltag auch. Schalke hat auch ein hartes Programm in kommender Zeit. Könnte es für beide Trainer sehr eng werden. Manchester United spielt gegen Brighton in England. Auch Timo Werner und Havertz werden wohl im Einsatz gegen West Brom um 18:30 Uhr. Franck Ribéry morgen auch im Einsatz gegen Inter Mailand um 20:45 Uhr. Real Madrid um 21 Uhr gegen Betis. Das sind erstmal so die Empfehlungen, die man hier aussprechen kann. Jetzt kommen wir direkt auf die ATP Hamburg zu sprechen. Und da gehen wir direkt von oben durch. Im Halbfinale treffen sich jetzt hier Casper Ruud und Rublev im oberen Bracket und Garin und Tsitsipas im unteren Bracket. Wie kam es dazu? Ruud besiegte auf seinem Weg ins Finale Pierre, der aufgeben musste, dann Fognini und Humbert. Humbert hat zuvor Vasily und Medvedev mit 2-0 besiegt. Medvedev war bei diesem Turnier an 1 gesetzt. Natürlich weiß man bekanntlich, Sand ist nicht sein Lieblingsgebiet. Aber trotzdem ist das eine große Überraschung gewesen. Dominik Köpfer war auch eine positive Überraschung. Besiegte Nishioka mit 2 zu 1. Verlor in der zweiten Runde gegen Bautista. Gut raus, Bautista, gut. Halbfinale gegen Zverev gespielt. In einer absolut guten Verfassung. Auch wenn er da vor die Woche in Madrid gegen Nadal rausgeflogen ist. Rublev spielt Wurf dann am Ende Bautista gut im Viertelfinale raus. Bublik besiegte erstmal Ramos, dann auch Gaël Alisson und flog jetzt am Ende gegen Garin, gegen den Halbfinalisten raus. Auch Gaël Alisson, der junge Kanadier, aktuell in keiner guten Verfassung. Auf dem Weg ins Halbfinale besiegte Garin Nishikori, der Japaner auch seit ein, zwei Jahren, seit ein paar Verletzungen in keiner guten Phase seiner Karriere. besiegte in der zweiten Runde Yannick Hanfon, der eine Wildcard erhalten hat. Natürlich, bei ATP beim Tennis ist ja so, dass man Wildcards verteilen darf für Turniere. Das ist ja dann beim Darts anders. Da werden gar keine Wildcards mehr ausgegeben. Zum Darts kommen wir später noch. Unter anderem Barnefeld ist zurück, aber später dazu mehr. Yannick Hanfon besiegte dann den an drei Gesetzen Monfils mit 2:0. Eine sehr starke Partie vom jungen Deutschen. In der zweiten Runde musste Zucker gegen Garin dann den kürzeren. Jan-Lennard Struff zog auch gegen Kachanov den kürzeren 2:1 rausgeflogen. Kachanov ging dann gegen Lajovic raus, der jetzt im Viertelfinale gegen Tsitsipas rausging. Tsitsipas besiegte auf dem Weg ins Halbfinale. Wie gesagt, in der Runde 1 Evans, dann Cuevas und dann Lajovic. Warum der Tennis-Part heute zu kurz ist, in 2 Tagen steht schon die French Open an. Da wird es eine ausführliche Analyse geben, vielleicht ein extra Podcast, vielleicht auch nur in diesem ein größerer Teil. Das bleibt mal abzuwarten. Jetzt kommen wir auf die NBA zu sprechen, denn dann war auch einige Spieler. Kommen wir erstmal auf die Serie zwischen den Denver Nuggets und den Los Angeles Lakers zu sprechen. Die Los Angeles Lakers führen jetzt in der Serie mit 3:1. Grund dafür war wiedermals Anthony Davis, auf den Denver Nuggets einfach keine Antwort nahmen. Jetzt liegt Denver zum dritten Mal 3:1 zurück, hat man gegen Utah gedreht, hat man gegen die Clippers gedreht. Ob man es gegen die Lakers drehen kann? Ich denke nicht. Der Grund ist dafür einfach, dass man keine Deckung hat für Anthony Davis. Die Denver Nuggets sind ja prinzipiell eher ein größeres Team, besonders wenn Bo Bono spielt, der in der Vorbereitung sehr gut aussah, auch in den Seeding Games ein paar Minuten gesehen hat, letztendlich in den Playoffs, wie schon erwartet, keine Minuten gesehen hat, kann einfach Jokic in der Defensive gut vernaschen. Der Grund dafür ist, dass Jokic offensiv ein sehr, sehr guter Spieler ist, einer der besten, vielleicht der beste Center NBA, aber defensiv sehr viele Lücken hat, was für Big Mans natürlich so üblich ist. Shaq ist auch ein gutes Beispiel. Anthony Davis also mit 34 Punkten in Game 5. Es macht jetzt hier wenig Sinn, über Game 4 zu sprechen. Da haben Jamal Murray und Nikola Jokic auch gemeinsam wieder 50 Punkte aufgelegt. Aber auch Jeremy Grant ist da sehr heiß gelaufen mit über 20 Punkten. Der von Oklahoma City getradete Guard machte da eine gute Partie. Auch diese Nacht wieder 17 Punkte. Der zweitbeste Scorer hinter Jamal Murray, der die Playoffs seines Lebens spielt. 32 Punkte, 3 Rebounds, 8 Assists. Jamal Murray macht einfach aktuell einen grandiosen Job und Stars werden, wie Stephen A. Smith von ESPN, der Experte, sagt, nicht in der Regular Season geboren, sondern in den Playoffs. Und Jamal Murray hat sich in diesen Playoffs wirklich zu einem Star gemacht, die Denver Nuggets allgemein zum großen Team gemacht, dadurch, dass man jetzt zweimal schon von 3:1 zurückkam. Ob es in dieser Serie auch der Fall sein wird, bleibt abzuwarten. LeBron James ist da natürlich auch ein ausgebender Faktor. Der Grund dafür ist einfach, dass der King der NBA einfach weiß, wie man solche Führungen nicht abgibt. 7 von 18 aus dem Feld, für ihn keine gute Partie. Nächstes Tor hat 26 Punkte, 9 Rebounds, 8 Assists. Ein paar Rollenspieler waren natürlich bei den Lakers auch noch gut. Caldwell Pope 13, Howard 12, 5 von 6. Man hatte ja sich auch dafür oft gefragt bei den Los Angeles Lakers, wer soll Nikola Jokic stecken? Und da ist einfach die Antwort Dwight Howard, mit der keiner rechnen konnte. 11 Rebounds auch in Game vor der Serie hatten ja Howard, Anthony Davis und McGee zum gemeinsam 4 Rebounds, was eine absolute Katastrophe war. In diesem Spiel hatte er alleine 11. Wirklich eine sehr schöne Partie von Dwight Howard. Und dass er die Lösung defensiv bzw. auch offensiv auf Nikola Jokic ist, damit konnte keiner rechnen. Nikola Jokic bzw. Anthony Davis ist ja gerne einer, der auch auf die 4 geht und die Center-Position, auch wenn er selber kann und vielleicht auch, wenn er es immer möchte, die beste Center ist. Allerdings ist er einer, der gerne für sich selber kreiert, sehr gerne Würfe aus der Midrange nimmt, kurzes Dribbling und dann Step-Back oder einfach über die Gegner werfen, weil er einfach schlichtweg größer ist. Das ist Anthony Davis' größte bzw. mitgrößte Stärke. Und deswegen hat er gerne noch ein Center dabei. McGee oder Howard ist das ja meistens die Antwort. Und deswegen ist das der Fall auch. Der Danny Green hatte wieder einen sehr, sehr schwachen Tag. 1 von 6 Dreier getroffen, 20 Minuten gespielt. Er ist wirklich die Zeit keine große Hilfe für sein Team. Er hat Shooting-Probleme. Klar, hat er schon öfters in seiner Karriere gehabt. Allerdings verdient er 15 Millionen im Jahr. Und da sollten die Los Angeles Lakers schon mehr von ihm erwarten dürfen für den Betrag bei dem Salary Cap. Da möchte man natürlich einfach mehr Punkte haben. In der NFL besiegten die Miami Dolphins die Jacksonville Jaguars mit insgesamt, da fehlt mir gerade das Score, Entschuldigung, mit 31 zu 13. Mit der Niederlage der Jacksonville Jaguars konnte man nicht unbedingt rechnen. Minshew, eigentlich ein ausschlaggebender Faktor diese Saison gewesen. Jedes Mal führt er seine Teams überraschend zu Siege oder zu knappen Niederlagen, macht sein Team wirklich sehr stark und Fitzmagic, aka Fitzpatrick, der Quarterback der Miami Dolphins, diesmal einfach mit der besseren Partie. Jetzt kommen wir noch auf Dart zu sprechen. Denn es gibt aktuell die European Tour Nr. 2, zweites Event dieses Jahr in Deutschland, um genau zu sein, in Hildesheim. Natürlich gab es Host Nation Qualifier, wer konnte sich da aus deutscher Sicht durchsetzen? Franz Rötsch, Dragutin Horvat und Nico Kurz. Dadurch, dass es jetzt zwei Spieler gibt, die automatisch qualifiziert sind aus deutscher Sicht für dieses Turnier. Letztes Mal hat das System ja letztens geändert, also vor 2 Jahren gab es einfach einen Host Nation Qualifier, wo 5 Spieler durchgegangen sind, sprich 5 Deutsche, auch Spieler mit einer Tourcard, sprich Martin Schindler, Siebmann, Bunse, Clemens und Hopp aus heutiger Sicht, früher war es anders, hätten an diesem Qualifier teilnehmen dürfen. Letztes Jahr hat man es dann geändert. Da haben die deutschen Spieler auch einfach an diesem, beziehungsweise die deutschen Spieler mit Tourcard nicht an Host Nation Qualifier teilnehmen dürfen, sondern mussten ganz normal durch ein Turnier, beziehungsweise durch einen Qualifier, wo alle Tourcard-Inhaber mitgespielt haben, hätten sie durchgehen müssen. Dadurch hat man dann 5 Host Nation Qualifier-Plätze. Aber es haben einfach die Zugfehler gefehlt, wenn die beiden oder die 3, 4 besten Deutschen bei solchen Turnieren fehlen. Fehlen natürlich auch teilweise Zuschauer, beziehungsweise die Zuschauer sind unzufrieden. Da haben die Spieler eine Reform des Formats gefordert. Haben bekommen die 2 besten Deutschen aus der Setzliste, aktuell Gabriel Clemens und Max Hopp, sind für solche Turniere gesetzt. Dafür gibt es nur 3 Plätze bei den Host Nation Qualifier. Und da konnten sich, wie gesagt, die beiden bzw. die 3 Spieler durchsetzen. Gehen wir kurz alle Ergebnisse durch. Scott Wales besiegte Panel, O'Connor besiegte Larsen, erwartbar, North besiegte überraschend Mollenkamp, Steve Lennon besiegte Kortzow. Und jetzt kommen wir zur ersten interessanten Partie aus deutscher Sicht. Franz Rötsch verlor mit 6:5 gegen Jeff Smith. Jeff Smith sah vergangene Woche sehr gut aus bei einem Turnier. Franz Rötsch, wirklich sehr, sehr gutes Debüt. Das war zum ersten Mal, als er auf einer Bühne war. Hat ein 91,42 Average gespielt, 280 geworfen. Aber das Schönste an dieser Partie war einfach, dass es 600 plus Checkouts gab, sprich 6 Checkouts mit einem Score von über 100 oder 101, das Left war. 4 gab es von Jeff Smith vom Kanadier, 2 von Franz Rötsch. Und die beiden haben sich wirklich für ein Duell am Freitagnachmittag, wo kaum Fans vorhanden waren, 500 sind aktuell erlaubt, ein sehr, sehr spektakuläres Duell geboten und das war fürs Zuschauen zum Zuschauen wirklich sehr, sehr schön. Daraufhin besiegte aber dann Lukas Wenig Cody Harris mit 6:4. Cody Harris, der erst vergangene Woche bei den World Series of Darts Finals einen Sieg einfangen konnte, musste hier eine Niederlage einstecken gegen Lukas Wenig, der ein Spieler ist, welcher erst einmal bei einer European Tour dabei war, das war vergangenes Jahr, wo er gegen Chris Dobie mit 6:4 rausging. Scheint wirklich ein sehr talentierter junger Mann zu sein, spielte hier ein 85 Average, Cody Harris, ein 80er, absolut unterdurchschnittlich für einen Spieler seiner Klasse, 4 von 14, zudem auf Doppel. Franz Rötsch war vom Scoring her überragend, war dafür einfach auf Doppel nicht gut, 6 von 27, dafür 280, 10, 140 plus Aufnahmen, 26, 100 plus Aufnahmen, 10, 140 plus Aufnahmen, Entschuldigung, und 16, 100 plus Aufnahmen. Dragutin Horvat, der zweite Qualifikant nach Lukas Wenig und Franz Rötsch, also der dritte allgemein, setzt sich gegen Ronny Heilbrecht mit 6:4 durch. Ronny Heilbrecht konnte durch einen anderen Qualifier gehen, wo alle Spieler, die keine Tourcard haben, hingehen dürfen. 2 Plätze werden dann verteilt fürs Turnier. Ronny Heilbrecht ist der Bruder von Kim Heilbrecht, kann öfters durch solche Turniere sich durchsetzen. Hier flog er ein 6:4 gegen Dragutin Horvat raus, der knapp gegen Nico Kurz ein Ticket bzw. eine Teilnahme an der WM verpasste bei der Super League, bei den Finals. Im April verpasste er den Einzug, nachdem er Matchstarts vergeben hat. Ein 95er Average, 6:4. Scheint die Zeit sich in einer sehr, sehr guten Befassung zu befinden. Mervyn King besiegte Stefan Siebmann mit 6:1. Danny Noppert spielte eine sehr, sehr gute Partie. 102 Average besiegte Josh Payne mit 6:2. Adam Hunt besiegte Steve Brown. Jetzt kommen wir zu den deutschen Partien. Gaga Gabriel Clemens, letzte bzw. vorletzte Woche, letzte Woche bei The Zone Experte gewesen, davor die Woche bzw. in der Woche. Ein Sieg nur einfahren können bei der Autumn Series, wo 5 Players Championship gespielt wurden. Eine sehr schwache Phase von ihm gehabt. Der hat gesagt, Mund abwischen, weitermachen. Hat er exzellent gemacht. 6-1 Steve West besiegt, den nur 5 Plätze unter ihm in der Weltrangliste ist. Steve West ist ein Spieler, der sehr unangenehm zu spielen ist, sehr langsam Rhythmus spielt, immer mal wieder die großen Fische rausnehmen kann. Beziehungsweise solche Spieler eigentlich wie Clemens auf seinem Niveau, ein bisschen drüber, ein bisschen drunter, die kann er immer wieder rausnehmen. Das macht ihn so aus. Hier hat Clemens ihn mit 6-1 rausgenommen. Nico Kurz spielte auch eine sehr, sehr gute Partie. 98 Average gegen Jason Lowe. Der ging mit 4-1 in Führung. Dann kam Nico Kurz zurück mit sehr, sehr gutem Scoring. 1240 Plusaufnahmen, 1400 Plusaufnahmen, 6 von 8 auf Stoppe. Einer 81 gecheckt. 98 Average. Nico Kurz zeigt, weshalb er vielleicht das größte deutsche Talent ist, welches er nicht ummünzen konnte in Geld bzw. eine Tourcard, vielleicht nächste Saison. Er möchte ja erstmal auch sich auf die Ausbildung konzentrieren. Der Job macht ihm sehr viel Spaß. Vielleicht irgendwann mal die große Bühne, vielleicht doch nicht. Auch Max Hopp spielt mit 9 Darts und konnte Robinson besiegen. Was war das für eine Partie? 92er Average von Max Hopp. Er braucht ja dringend mal Siege, damit er bei der WM dabei ist. Das sieht aktuell nicht gut aus, aber so 500 Euro, die sich jetzt eingespielt hat, bisschen 500 Pounds tun ihm sicherlich sehr gut. Devin Peterson, einer der formstärksten Spieler, besiegte Jeffrey Desmond, der bei World Grand Prix jetzt dadurch nicht qualifiziert sein könnte, wenn Vatimena morgen einen Sieg anfällt. Chris Dowie besiegte Murray und Smith. Mike Smith besiegte Adam Tabern. Aber kommen wir jetzt kurz auf die Partien morgen noch zu sprechen. Am Samstag, die erste Partie mit deutscher Beteiligung, ist direkt die erste Partie. Dave Schissner gegen Lukas Wenigdorf. Dave Schissner zeigte sich letzte Woche bei den World Series Finals sehr, sehr schlecht. Lukas Wenig, sehr, sehr gut. Viel Scoring, die ersten 4 Legs schon sehr, sehr überragend. Ist natürlich ein riesen Außenseiter hier, wenn er hier 2-3 Legs mitnehmen kann. First to 6 wird gespielt, Best of 11. Kann er sehr, sehr froh sein. Vatimena gegen King. Wie gesagt, da geht es um eine World Grand Prix. Auch Clayton kann sich dann noch mit dem Sieg sichern. Auch hier King, in letzter Zeit natürlich nicht gut gewesen. Vatimena auch nicht gut, sein letzter großer Erfolg liegt echt schon einige Zeit hinter uns. Bestimmt schon ein Jahr her. King das gleiche, beide die Zeit in keiner guten Verfassung, deswegen bleibt es abzuwarten. Edwin Lewis gegen Noppert. Edwin Lewis, wo man das Gefühl, die letzten anderthalb Jahre lief es hier ein bisschen besser als die 2 Jahre davor. Danny Noppert, der einfach konstant ist ja auch mittlerweile ein Top 32 Spieler. Schauen wir mal, wo er sich genau im World Ranking befindet. Er befindet sich auf Platz 32, Edwin Lewis genau auf der 16. Der 16 ist mal für einige Turniere qualifiziert. Danny Noppert, vielleicht sogar leichter Favorit aufgrund seiner aktuellen Verfassung. Er macht das die Zeit wirklich sehr, sehr gut. Nico Kurz dann gegen James Wade, der letzte Woche Halbfinale des World Series Finals spielte in Salzburg. Nico Kurz natürlich hier der ganz große Außenseiter, aber wir kennen ja mittlerweile einen Nico Kurz von der letzten WM, auch von gestern wieder. Und die Bühne ist einfach sein Ding. Auf der Bühne spielt er sehr gut, auf der Bühne fühlt er sich wohl. Er kann jedem Gegner auf dieser Welt, glaube ich, aktuell Paroli bieten. Wer einen Peter Wright besiegt, beziehungsweise schon besiegt hat, kann sicherlich auch einen James Wade rausnehmen. Sicherlich ist er hier der Riesenaußenseiter, aber man darf ihn sicherlich, jetzt dreimal im Satz, sicherlich, man darf ihm nächste Situation-Chance in Höhe von 20%, denke ich mal schon, zuschreiben. Und dann die nächste Partie noch am Nachmittag, Devin Gurney gegen Gabriel Clemens. Gurney, wo befindet er sich aktuell? Gaga gegen Gurney hat im Head-to-Head, gab es auch schon mal die letzten 2 Partien, konnte Gaga gewinnen. Eins am 9.7. bei Player Championship und eins beim Grand Slam mit 5-4 in der Runde 1. Auch hier ist die Rollenverteilung vielleicht 50-50. Gaga bei der Autumn Series nicht gut gewesen, aber davor die Series, die Spring Series und die Turniere davor sich sehr, sehr stark gezeigt. World Match bei Runde 2 erreicht Gurney. Bei der Autumn Series stark gewesen, beim World Matchplay nicht gut, bei der Premier League nicht gut gewesen, letzter geworden. Das wird eine sehr spannende Partie. Wer hier der Favorit ist, ach, schwer zu sagen. Natürlich aufgrund der Erfahrung, aufgrund der Bühnenpräsenz. Gurney, der Heimvorteil, könnte Clemens sehr in die Karten spielen. Deswegen wird es eine spannende Partie. Dragutin Horvat ist gegen Nathan Espinel sicherlich Riesenaußenseiter. Espinel in einer guten Verfassung, da dürfte nicht viel drin sein für den Deutschen. Aber auch die Qualifikation und die Teilnahme an Runde 2, an Tag 2, ist schon ein Riesenerfolg. Durant gegen Wales, großer Favorit. O'Connor gegen Cross muss nach einer Finalteilnahme letzte Saison hier mal wirklich beweisen, dass er konstant ist, dass es nicht nur wieder so ein One-Day- bzw. One-Week-Surprise war, dass er auf längere Sicht auch wieder gut ist, dass er jetzt ein paar Turniere in Folge seine hohen Leistungen abrufen kann und nicht nur wieder ein gutes Turnier gespielt hat und sich danach verzieht. Deswegen ist Cross der Favorit, aber hat er eigentlich zu beweisen. Chris Doby gegen Clayton. Chris Doby auch nicht in der besten Verfassung, wird wirklich stetig besser von Jahr zu Jahr. Das merkt man dem Jungen an. Gegen Clayton vielleicht auch kleiner Favorit. Dann haben wir Max Hopp gegen Ian White. Ian White, kein guter Bühnenspieler, keine guten Verfassung. Max Hopp, boah, mittelmäßiger Bühnenspieler, denke ich mal, auf Bühne genauso gut wie auf keiner Bühne. Schlechte Verfassung zuvor, jetzt einen Sieg holen können. Großer Außenseiter hier. Wenn man sich die Wettquoten anschaut, dann sieht man hier, dass man Max Hopp eine 2,75er-Quote gegeben hat. Ian White dafür eine 1,40er. Sprich, da sind die Rollen klar verteilt. Zujovic gegen Smith, großer Favorit. Van Gerwen gegen Len. Len liegt ja nicht unbedingt als Gegner. Len konnte ihn. Nee, er konnte ihn noch nie besiegen. Bis jetzt konnte Van Gerwen 8 Siege, 9 Siege gegen den Iren einfahren. Also scheint ihm doch sehr, sehr gut zu liegen. Ist natürlich der große Favorit, auch wenn er die Zeit ein bisschen schwächelt. Die Partie, die am interessantesten sein dürfte, ist da Michael Smith gegen Peter White. Michael Smith, ihm liegt ja die European Tour gar nicht, nicht mal da in den Top 16 gesetzt. Auch wenn er im World Ranking auf 4 ist, ist er bei der European Tour nicht in den Top 16 gesetzt. Die Turnierserie scheint ihm gar nicht zu liegen. Peter White wiederum gesetzt. Und hier auch, denke ich mal, aufgrund seiner Verfassung der Favorit. Ataisky dann klarer Favorit gegen Richard North. Entschuldigung, falls die Stimmen gerade ein bisschen anhört, die geben mir gerade ein bisschen weg. Devin Peterson gegen Price, dann wohl die spannendste Partie, beziehungsweise aufgrund der aktuellen Verfassung. Beide Spieler, Devin Peterson, Awesome Series Event Finale gespielt. Gary Price, Grand Slam gewonnen, davor die zwei Autumn Series Events gewonnen. Die Zeit der beste Spieler auf dem Circle, wenn man sich die letzten Performances anschaut. Klarer Favorit, nichtsdestotrotz weiß man nicht, was bei Peterson gehen wird. Joe Klein dann am Schluss gegen Adam Hunt. Klein hier natürlich klarer Favorit. Und für ihn geht es auch noch um eine Grand Prix-Teilnahme. Und er muss schauen, dass er sich da qualifiziert mit einem Sieg. Das war's mit dem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.